Weißt du, was ein Empfindungsgenerator ist? Nein? Dann bleib hier und hör dir diese Folge des Erntehelfer-Podcast an. Matthias Kiel ist heute zu Gast und der setzt sich beruflich das Ziel, ein Empfindungsgenerator zu sein, wenn er sich als Sprecher einer neuen Herausforderung stellt. Dabei hilft ihm sicher, dass er gelernter Schauspieler ist. Und das wiederum hat sicher auch Einfluss auf seinen Ansatz, einen Text nicht nur vorzulesen, sondern ihn darzustellen. Dass diese Texte nicht immer aus einem Buch, sondern auch mal aus einem Computerspiel oder einem Spielfilm stammen, macht das Ganze noch abwechslungsreicher. Los geht's! Ich wünsche dir viel Spaß. Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Das ist der beste Start. Schön, mit dir hier auf dem Sofa zu sitzen, lieber Matthias Kiel, bei dir zu Hause.
Ja,
sehr schön.
Schön, dass du da bist. Lieber Rüdiger, Professor Dr. Erntehelfer.
Ich habe gestern ganz spontan zugeschlagen, als du gesagt hast, dass deine nächsten Tage und Wochen von einem riesen Stapel Papier dominiert sein werden. Du wartest auf ein Manuskript, was hier ankommt. Und ich würde, weil das so tagesaktuell ist, gerne einfach mal damit starten, bevor wir dann sicherlich auch Richtung Schauspiel, Sprecherei, deinen ganzen Werdegang gehen.
Okay. Aber
was passiert denn, wenn du als Sprecher mit der Vorbereitung für so ein Projekt startest? Das fände ich einfach mal sehr schön, das mal von dir so durchexerziert zu bekommen, wie da so die Herangehensweise ist.
Ich lese in erster Linie. Oh Wunder. Ich lese es aber so, dass ich möglichst schon weiß, welches Wort im Satz wichtig ist, wo ich gerne eine Zäsur setzen möchte. Und das markiere ich mir. Mhm. In diesem konkreten Fall bedeutet das zum Beispiel, dass ich 500 und ein paar zerquetschte Seiten vorbereiten muss. Und da ist jede Betonung und jede Zäsur wie in einer Partitur drin verzeichnet.
Und da arbeitest du auch klassisch noch mit Papier?
Also nein, das wollte ich gerade tatsächlich richtigstellen. Ich arbeite inzwischen tatsächlich digital am iPad.
Und hast dann wahrscheinlich deine standardisierten Farben, Arten, wie du dir was hervorhebst?
Ja, also das ist, die Art, Text zu markieren, ist tatsächlich eine ziemlich altmodische, die ich von älteren Kollegen, mit denen ich die Ehre hatte, früher Theater gespielt haben zu dürfen. Ist das jetzt richtig formuliert? Ich glaube schon. Genau, und älteren Sprecherkollegen. Das heißt, ich mache einfach einen Strich unter das zu betonende Wort und einen Haken an der Stelle, wo ich gerne eine Zäsur sprechen möchte. Das ist aber alles nicht in Stein gemeißelt. Ich finde es auch sehr wichtig, aus dem Moment heraus Dinge geschehen zu lassen.
Die Zäsur ist praktisch eine Verschnaufpause. Das ist im Endeffekt einfach eine Pause.
Genau. Mhm. Ein Satz ohne Pause zu sprechen, ist häufig etwas langweiliger. Und die entsprechenden Zäsuren geben dem Zuhörer die Möglichkeit, näher an der Geschichte dran zu sein. Mhm.
Naja, in der Musik sagt man ja auch, dass letzten Endes, bis man verstanden hat, wie wichtig die Pausen sind, fängt man nicht an, Musik zu machen. Ja. Weil erst dann entsteht ja Dynamik, erst dann entsteht wirklich auch Spannung,
Rhythmus. Ja. Absolut, genau. Das ist ein schönes Stichwort, die Musik, die du gerade angesprochen hast. Mhm. Ich habe aus Leidenschaft früher viel Musik gemacht, wie du auch weißt. Mhm. Und ich bin irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, dass das, was ich heute zum Beispiel als Hörbuchsprechender tun darf, viel mit dem Prozess des Musikmachens gemeinsam hat. Mhm. Und ich sehe mich so ein bisschen als Empfindungsgenerator.
Schöner Begriff.
Und das ist auch etwas, was man in der Musik im Optimalfall schaffen kann, Empfindungen zu generieren. Und diese Empfindungen müssen natürlich in erster Linie in mir sein, damit ich sie auch generieren kann. Und ich versuche, meine eigenen Empfindungen wie in so einer kleinen Apotheke, in kleinen Gläsern, in meiner imaginierten Empfindungsbibliothek
sehr geil
abzuspeichern und bei Bedarf mir das Gefäß mit der Empfindung rauszuholen und sie für den Moment nutzen zu können.
Da kann ich nur jedem empfehlen, ich werde in den Shownotes von deiner Seite das mit reinnehmen, wo du die ganzen Audio-Samples hast. Und ich habe mich da mal so ein bisschen durchgeklickt. Und das ist sehr, sehr abgefahren. Weil letzten Endes, natürlich, wenn man dich kennt und wenn man mal sich ein bisschen reingehört hat, würde man dich sofort erkennen. Egal, ob du jetzt Werbung sprichst, ob du ein Kinderbuch sprichst, das bist du. Das ist ja auch deine Persönlichkeit. Ja. Aber du nutzt ganz andere Bereiche dieser Bibliothek und dieses Baukastens letzten Endes, den du da gerade beschreibst.
Ja, das stimmt. Das sind aber dann auch nicht immer nur Empfindungen, die ich da generiere, sondern auch Töne. Mhm. Also da ist auch wieder die Analogie zum Musikmachen. Mhm. Also Töne hören zu können, ist wie bei einem Sänger, bei einem Sprecher meines Erachtens nicht so schlecht, wenn man das kann.
Das ist sehr, sehr wichtig, genau. Du hast ja auch mal gesagt, dass du nicht einfach ein Buch liest, sondern dass du einen Text darstellst.
Das ist zumindest das Ziel, ja. Mhm. So möchte ich das auf jeden Fall selber auch empfinden. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Und ich finde, ich hoffe jetzt, fühlt sich niemand auf den Schlips getreten, sollte das einer meiner geliebten Kollegen hören, was ich jetzt sage. Ich empfinde viele Hörbücher als zu sehr vorgelesen. Mhm. Ohne die besagte Empfindung. Und diese Empfindung muss aus mir kommen. Und ich bin Schauspieler 20 Jahre lang gewesen. Und mein Ziel war es immer, etwas Wahrhaftiges darzustellen. Und das hat sich zumindest im fiktionalen Bereich der Sprecherei auch immer weiter manifestiert. Das finde ich toll und wichtig. Und in der Musik würde ich es auch wichtiger finden, inzwischen etwas darzustellen, als nur etwas nachzumachen. Mhm. Ja.
Mhm. Kann es sein, dass das ein bisschen der Unterschied ist zu sowas, was man ja weithin als One-Hit-Wonder nennt? Also ich kann mir gut vorstellen, es gibt vielleicht auch Menschen, die werden angesprochen nach einem Telefonat, nach einem Zoom-Call. Ach, du hast aber eine tolle Stimme, mach doch mal, sprech doch mal was. Und wahrscheinlich kann das sogar in dem einen oder anderen Fall gut funktionieren. Jetzt hat man Glück, der Text passt zu der Stimme, passt zu der Person oder sowas. Aber letztendlich, das, was du gerade hier anfängst zu beschreiben, finde ich, zahlt ja alles auf das ein, was, glaube ich, auch dein Background ist, von dem du profitieren kannst, dass du das Ganze halt wirklich von der Pike auf gelernt hast, dass du halt auch Schauspiel gelernt hast. Und im Endeffekt darüber natürlich dich ja wahrscheinlich mit diesem Manuskript, um auf das jetzt nochmal zurückzukommen, auch wirklich in der Entwicklung deiner Rolle auseinandersetzt, oder?
Plural. Meiner Rolle.
Ja, ja.
Das ist eigentlich das Entscheidende oder ein entscheidendes Kriterium für mich. Wenn ich ein Hörbuch lese, was 500 Seiten umfasst, dann impliziert das auch eine Bandbreite von verschiedenen Charakteren. Also wenn ich eine Frau mit einem pakistanischen Akzent darstellen soll zum Beispiel oder und im nächsten Schritt einen 95-jährigen Greis, der kurz davor ist zu sterben, dann kann ich natürlich nicht hundertprozentig diese Figur darstellen. Also ich kann sie darstellen. Ich kann sie aus mir heraus in einem gewissen Maße darstellen. Aber ich kann natürlich nicht komplett diese Figur sein, weil ich sie schlichtweg nicht bin. Aber jede Figur hat immer irgendetwas in sich, was der Darstellende auch in sich hat. Nämlich eine bestimmte Empfindung für irgendwas. Und dem muss man nachspüren. Und dann findet man auch eine wahrhaftige Authentizität oder sowas. Das ist das Ziel, das geht, aber das ist mein Ziel und das geht nicht immer ganz, aber immer besser.
Wie ist denn der Prozess später im Studio? Wie viel? Ich stelle mir jetzt eine hektische Szene mit der pakistanischen Frau vor, auf einem Markt, da passiert irgendwas, es gibt noch viele andere Leute, die vielleicht da noch zu Wort kommen. Und macht man das, wie man es vielleicht mal in einer Multitrack-Musikaufnahme machen würde, dass man letzten Endes das Ganze dann Stück für Stück macht und auch viel schneidet, Sachen übereinander legt? Oder versuchst du dann tatsächlich so weit da drin zu sein, dass du zwischen diesen Charakteren wirklich live switcht?
Das tue ich.
Ja?
Auf jeden Fall.
Wow.
Das kommt dann natürlich auch immer so ein bisschen auf den Rhythmus und die Dynamik der darzustellenden Situation an. Aber ich switche auf jeden Fall live zwischen den Figuren hin und her. Und im Optimalfall ist dann auch noch eine Sekunde Zeit dazu, das dann einfach auch nochmal zu perfektionieren. Mhm. Also sprich, nochmal zu wiederholen. Bedauerlicherweise ist es aber leider immer mehr so, dass bei Hörbuchaufnahmen die Zeit sehr drängt. Das heißt, man muss zu einer bestimmten Zeit fertig sein. In meinem konkreten Fall bedeutet das, dass ich mindestens 100 Seiten am Tag zu lesen habe, weil ich also darzustellen habe, auch wenn das vielleicht ein bisschen euphemistisch ist, das so zu benennen, aber das ist mein Ziel.
Ich finde das super nachvollziehbar. Ja. Das ist eine tolle Formulierung.
Okay. Schön, danke. wo war ich stehen geblieben? Genau, ich muss liefern. Ne? Also ich bin da und die Aufnahme geht, was weiß ich, von 11 Uhr bis 17 Uhr. Mhm. Und um 17 Uhr wird das iPad zugeklappt und da muss ich die 100 Seiten mindestens geschafft haben, weil der Roman 500 Seiten und ein paar zerquetschte umfasst. Also jetzt in diesem konkreten Fall, was ich jetzt gerade tue, ich habe jetzt schon zwei Teile gelesen, aber ich darf eine Trilogie, eine Science-Fiction-Trilogie lesen, / darstellen. Und das heißt, ich muss innerhalb der gegebenen Zeit eben auch liefern. Das heißt, ich stehe da schon auch unter einem ziemlichen Zeitdruck. Und umso wichtiger ist für mich, die Vorbereitung zu haben, die Zeit zu haben, auch ziemlich genau oder, um nicht zu sagen, ziemlich perfekt zu wissen, was zum Teufel ich dann vor Mikrofon am Ende tue, weil da ist die Zeit sehr begrenzt.
Liest du das? Liest du das laut vor?
Größtenteils, aber das, das ist also bei einem Prozess, also ich bereite mich, ich nehme mir für jetzt konkret für 500 Seiten und ein paar zerquetschte 2 Wochen Zeit, was aber nicht heißt, dass ich, also in dieser Zeit habe ich eben auch häufig noch ganz andere Dinge zu tun, außer diesen komplexen Vorbereitungsprozess absolvieren zu dürfen. Sprich, ich habe auch noch andere Jobs zu bewältigen und ich habe natürlich auch ein Privatleben und so weiter und so fort. Genau. Und meine Stimme leidet dann auch, wenn ich mich so intensiv vorbereite. Das bedeutet manchmal, dass ich wirklich, ich habe das große Privileg, dass wir ein kleines Häuschen, eine Hütte in der Eifel haben. Mhm. Und da bin ich gerne zum Vorbereiten. Mhm. Und das kann dann im konkreten Fall bedeuten, dass ich 10 Stunden am Stück jeden Tag arbeite an diesem Text. Und jeden Tag 10 Stunden seine Stimme zu beanspruchen, ist eine Menge Holz für die Stimme.
Das ist Arbeit, ja.
Nein, also, das ist Arbeit, aber es ist auch etwas Stimmabnutzen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es wunderschön, wenn ich das tun kann, weil ich es dann auch besser wahrnehme, was ich eigentlich tun möchte. In diesem konkreten Fall ist es aber zum Beispiel auch so, dass es 3 Teile sind und die Hauptfiguren schon längst angelegt sind. Also brauche ich die Hauptfiguren auch nicht immer wieder neu darzustellen für mich selber, also mit meiner Stimme, weil entwickelt habe ich es ja schon. Mhm. Insofern ist es mal laut gesprochen und mal nicht laut gesprochen. Aus rein ökonomischen Gründen.
Aber du brauchst schon später immer noch das Studio. Es ist nicht so, dass heutzutage irgendwo dann einfach du ein Mikrofon aufstellst, ein Stück Schaumstoff dahinter und Record drückst irgendwie.
Das ist ein großes Privileg, dass ich das in einem wundervollen, wahnsinnig guten Studio aufnehmen darf. Was nicht heißt, dass viele Hörbücher nicht auch auf die Art produziert werden, wie du das gerade beschrieben hast. Mhm. Das muss nicht zwingend deswegen schlechter sein. Erfahrungsgemäß ist es das aber oft. genau, nein, es gibt auch viele Kollegen, die einfach ihr eigenes Studio, in ihrem eigenen Studio, selbstständig Hörbücher im Auftrag von XY produzieren. Mhm. So. Und ich habe das große Privileg, dass ich die Sachen, die ich sprechen durfte oder sprechen darf, in einem großen, ziemlich gut klingenden Studio darstellen darf.
Das ist ja auch, wie du richtig sagst, erstmal ein Privileg und zweitens ist es ja auch wunderbar oldschool, weil letzten Endes ist ja das ja ein Teil dieser seltsamen Jeder-kann-alles-Entwicklung, also dass man im Endeffekt Präsentationen genauso bearbeiten kann, wie mal schnell irgendwie ein Filmchen schneiden, Audio irgendwo zusammen basteln oder wie auch immer. Aber es ist halt alles dann eher halbgar tendenziell und es wird auch nie...
Nicht zwangsläufig, also das würde ich jetzt nicht pauschal...
Okay.
Das würde ich nicht pauschal behaupten, also ich kenne schon Kollegen, die das schon selbstständig tun und es auch tun können. Mhm. Und das ist sowieso, wenn ich ehrlich bin, bei Sprechern in einer bestimmten Liga gang und gäbe, dass du dein eigenes Studio hast und da deinen eigenen Kram aufnimmst. Also viele Kollegen gehen gar nicht mehr in irgendein Studio. Die stellen dann eine sogenannte Session-Link-Leitung zu dem Kunden plus zu dem beauftragenden Studio her, wenn es denn ein beauftragendes Studio ist. Es gibt auch viele Fälle, wo der Endkunde dich einfach selber beauftragt, das ist ja unterschiedlich, aber das heißt, du stellst eine Leitung her, wo man den Klang deiner Stimme ziemlich genau hört. Mhm. So, du telefonierst quasi miteinander, aber man hört, der Sound ist ein anderer. Mhm.
Ja. Und du musst ja auch immer wieder, ich fand das gerade super spannend, wo du gesagt hast, du hast diese 14 Tage, die da jetzt angesetzt sind, angenommen, da kommt jetzt ein anderes Engagement dazwischen, da kommt irgendwas, eine Geburtstagsparty, was auch immer dazwischen. Du bist aber dann ja wieder gefordert, beim nächsten Mal genau in diesen Charakter reinzufinden. Oder nicht nur in diesen Charakter, weil letzten Endes, wie wir ja gerade, du hast es ja schon schön gesagt, plural, in diese Charaktere. Das heißt, du musst ja dann die auch wieder akustisch und von deiner phonetischen Bildung, Darstellung her auch wieder reproduzieren können. Ja. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
Ja, das ist auch beanspruchend auf jeden Fall. Ich wende da so meinen kleinen persönlichen Trick an, indem ich die Figuren, die ich mal irgendwann angelegt habe, in meinem im Aufnahmeverfahren, wie heißt das in der App da von meinem iPhone, nehme ich das einfach auf, wie ich die angelegt habe.
Sprachmemos hab,
einfach. In der Sprachmemo, genau, danke. Ich zeichne das einfach auf, während ich die Figuren entwickelt habe. Und wenn ich mal vergessen habe, wie irgendwie eine Figur, die irgendwo auftaucht und nur drei Sätze zu sagen hat, wie ich die haben wollte, dann rufe ich das in meinen Sprachmemos auf und sage dann der Toningenieurin, dem Toningenieur, Moment kurz, ich habe gerade vergessen, wie ich diese Figur noch haben wollte, und dann rufe ich das kurz ab. Ja. Oder beziehungsweise ich mache mir auch im Text Markierung, um wen es sich dabei für mich handelt. So einfach ein paar charakteristische Merkmale, die ich dann versuche, in den Moment zu packen.
Jetzt sind das ja nicht immer nur irgendwelche Bücher, das sind ja oft auch Klassiker. Also du hast ja zum Beispiel letztes Jahr um Weihnachten hat Radio Bremen deine Paul Temple-Interpretation, dich als Paul Temple, groß präsentiert. Das ist doch sicherlich auch was. Da übernimmst du ja richtig eine Rolle, die auch schon besetzt ist. Leute haben eine Vorstellung davon, sowohl jemand anders hat das schon gesprochen. Viele Leute haben diese Bücher gelesen. Das ist ja auch bestimmt spannend, sich da dann so zurechtzufinden und sich das dann aufzubauen. Oder?
Ich muss kurz erstmal damit anfangen, im Gegensatz zu den Dingen, die ich jetzt getan habe oder jetzt auch wieder tue nächste Woche, ist das kein Hörbuch, sondern ein Hörspiel. Mhm. Das heißt, das ist eine Ensemblearbeit. Mhm.
Das Paul Temple war eine Ensemblearbeit.
Das ist eine Ensemblearbeit, ja. Im weitesten Sinne, weil ich dann doch größtenteils alleine im Studio war, um das darstellen zu dürfen. Aber es sind, da partizipieren halt verschiedenste Menschen dran, also darstellenderweise. Und das ist natürlich ein bisschen was anderes als ein Hörbuch, wo ich komplett alles selber spreche, lese, darstelle.
Dann lass uns da doch mal kurz dranbleiben. Die Abgrenzung zwischen einem Hörbuch und einem Hörspiel ist doch letzten Endes, dass du beim Hörbuch tatsächlich dich an den Text hältst und beim Hörspiel letzten Endes, ähnlich wie es bei einer filmischen Interpretierung eines Textes ist, erstmal geschaut wird, was machen wir denn jetzt? Was für Räume schaffen wir? Welche Geräusche gehen da mit rein? Gibt es Szenen, also es wird mehr wirklich etwas zusammengebaut, kann das sein, für das Hörspiel?
Ja, aber das weiß ich natürlich in dem Moment jetzt, also ja, es ist auf jeden Fall, das ist ein Schauspiel, so. Und aber ich begreife meine, also deswegen versuche ich die Vokabel darstellen auch im Kontext von Hörbüchern zu verwenden, weil das meine Vorstellung ist, wie ich eigentlich auch an ein Hörbuch drangehen möchte, was aber meistenteils so nicht getan wird, für mein Empfinden jedenfalls, oder oft nicht getan wird. Es klingt, also viele, ich habe ein Hörbuch sprechen dürfen mit einer ganz tollen Regisseurin, die das erst anfänglich, glaube ich, ein bisschen pathetisch fand, dass mein Ansatz, dass ich diese verschiedenen Figuren wirklich auch darstellen möchte. Und um da jetzt drauf zu kommen, sie hat gesagt, hey, wir sind hier kein Hörspiel, wir sind ein Hörbuch. Und diesen Satz habe ich häufiger gehört, das ist aber meine Intention bei einem Hörbuch auch, das wirklich darzustellen und die Figuren wirklich auch in dem Moment möglichst die Situation, die Figuren in der Situation zu spielen. So. Genauso wie ich das bei einem Hörspiel tue. Bei einem Hörspiel habe ich natürlich noch ein bisschen mehr Raum und Zeit, diese einzelne, also die Feinheiten der Figur darzustellen, wie das in einem Film oder bei einem Theaterstück auch der Fall ist. So. Und was war die ursprüngliche Frage?
Ich bin dir ins Wort gefallen, wo es eigentlich darum ging, den Paul Temple anzugehen.
Ach so,
also wir waren Richtung Paul Temple unterwegs und ich wollte jetzt erstmal so diese zwei Kategorien besprechen.
Okay, Paul Temple, nein, ich habe mich ganz bewusst nicht mit René Deltgen beschäftigt, der der klassische Paul Temple-Darsteller damals war. Es gab auch noch einen anderen Herrn, der den gespielt hat, dessen Name mir peinlicherweise gerade nicht einfällt. Aber René Deltgen ist so der Typ, den man mit Paul Temple assoziiert eigentlich. Sondern ich habe auch, wie ich das immer tue, wenn ich eine Figur anlege, die versucht aus mir selber anzulegen und eine völlig neue Figur zu kreieren. Und das war auch der Ansatz von dem Regisseur damals. Mhm. Dass er, also man hat das damals so empfunden, dass René Deltgen die Figur nicht gerade besonders charmant gespielt hat, was sicherlich auch noch irgendwie mit der Zeit zu tun hat, in der das damals produziert wurde, Paul Temple in Deutschland, 50er, 60er Jahre. Mhm. Da spielt auch so ein bisschen noch so das Frauenbild der Zeit mit rein und wie der Kollege mit der Kollegin, denn die zweite Hauptfigur ist Steve Temple, die Frau von Paul Temple, mhm. Interagiert hat. Auf eine etwas für uns patriarchische, anachronistische Art und Weise, die wir ganz, also die wir gar nicht haben wollten, mhm. sondern wir haben, also natürlich nicht haben wollten, sondern wir haben uns dafür entschieden, den ein bisschen jungdynamischer zu gestalten. Aber tatsächlich ist es insofern auch ein bisschen problematisch, die Hörgewohnheit der Rezipienten, der Hörenden zu brechen, indem ich eine völlig andere Figur darstelle als die, die sie kennen. Mhm. Und das habe ich tatsächlich auch in ein paar Kritiken, Rezensionen so gelesen, dass da viele Menschen nicht mit klargekommen sind, dass das auf einmal so ganz anders, wer ist das? Das ist eine ganz andere Stimme. Was macht der? So, das ist so. Und darauf hatte ich mich aber auch schon eingestellt und das ist für mich auch völlig in Ordnung. So für mich, ich hab mir eine neue Figur erarbeitet, die überhaupt nichts mit der Interpretation von René Deltgen zu tun hat.
Ich musste deswegen so lachen, weil das klingt so nach der Hochkultur des Hörspiels. Das ist da praktisch, da muss dann Macbeth so und so auf die Bretter und du weichst davon ab und schon heißt es irgendwie so, nee, das geht aber so nicht. Also,
naja, also das ist ja schon noch, also ein Hörspiel ist ja auch noch ein bisschen von der Wahrnehmung her, von den Sinnen her noch ein bisschen reduzierter, weil man ja nur hört. Mhm. Ne? Und wenn man jahrzehntelang mit einer bestimmten Figur eine bestimmte Stimme assoziiert hat und dann kommt 60 Jahre später irgend so ein Heini an und macht eine ganz andere Figur draus, dann kann ich schon verstehen, dass das so die Gewohnheit bricht und auch bei den Fans dieser alten Geschichten irgendwie durchaus zu Irritationen führt. Und da hat es auch Stimmen gegeben, die gesagt haben, dass sie sich sehr darüber gefreut haben, dass es eine andere Figur ist und auch, dass es eine frischere Darstellung ist und so weiter und so fort. Und insofern haben wir da auch unser Ziel damals mit erreicht. Genau, aber wir haben trotzdem auch versucht, die Geschichte in den 50er Jahren spielen zu lassen, weil der Text auch so geschrieben ist, also ne, aus heutiger Sicht relativ altmodisch geschrieben ist. Wir haben nur versucht, über die Darstellung explizit dieser Figur Paul ein bisschen eine modernere Frische so mit ins Spiel zu bringen. Aber es spielt in den 50er Jahren und entsprechend ist auch die Sprache eine andere, als sie heute so umgangssprachlich verwendet werden würde.
Dann gab es da wahrscheinlich auch Musik für, oder?
Ist oh,
da
ja.
Dann noch mal,
oh ja. Und zwar großartige Musik. Ich lasse eigentlich normalerweise keine Gelegenheit aus, wenn ich nach Paul Temple gefragt werde, darüber zu sprechen, was der großartige Antonio Lopez für unfassbare Musik komponiert hat, explizit dafür.
Geil.
Richtig geil. Also wirklich ganz toll. Und meines Erachtens hat er damit, lieber Antonio, ich hoffe, du hörst das jetzt, viel mehr Anerkennung verdient, als er sie dafür bekommen hat.
Ist das ein aktiver Prozess? Ist die Musik fertig, wenn ihr...
Nee. Nee, das ist das, was ich vorhin auch sagen wollte. Du, ich weiß weder, was da für Sounds dann am Ende irgendwie verwendet werden oder so. Das ist sicher bei dem Schaffenden, bei dem Regisseur dann auch ein intuitiver Prozess, der dann danach bewerkstelligt wird. Naja, ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die schon irgendwo ein bestimmtes musikalisch-ästhetisches Korsett haben, von dem sie sich auch irgendwie rein inszenatorisch inspirieren lassen oder so. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, aber ich weiß, dass es in dem Fall so war, dass die Musik im Nachhinein komponiert wurde. Beziehungsweise weiß ich das eigentlich? Zumindest kannte ich die Musik nicht.
Das bedeutet aber auch, dass ihr das nicht als Teil eines Skelettes habt für diese Gesamtinszenierung, sondern ihr erarbeitet mit dem Regisseur zusammen, wahrscheinlich ja auch in Proben, in Vorortproben, wahrscheinlich in der Situation, oder? War das präsent? Also habt ihr zusammen geprobt, bevor dann aufgezeichnet wurde?
Nicht wirklich. Eigentlich nicht. Wir haben tatsächlich, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben wir uns online getroffen mit dem Dramaturgen, dem Regisseur und der Kollegin, die die Steve gespielt hat, und haben einfach mal so ein bisschen rumexperimentiert. Da haben wir so ein bisschen versucht, uns zu finden. Was aber noch ein völlig anderer Prozess ist, als wenn man wirklich Eye to Eye oder Ear to Ear im Studio miteinander dann interagiert. Und um das, diese Beschreibung nochmal zu bemühen, aus dem Moment heraus auch etwas entstehen lässt. Mhm. So. Und die Figur, die musst du natürlich für dich selber anlegen. So. Also der Regisseur hat jetzt in dem Fall, das ist im Übrigen auch der Antonio, der die Musik auch produziert hat, das der Antonio hat auch Regie geführt, eine gewisse Vorstellung davon gehabt, aber er kannte mich und meine Stimme vorher auch schon, deswegen hatte ich auch die große Ehre, dass er mich dafür besetzt hat.
Klasse, hattet ihr danach nochmal die Möglichkeit, was miteinander zu machen?
Ja, tatsächlich. Ja, wir haben danach auch noch ein paar Synchronisationen miteinander gemacht und einen ganz tollen Kinofilm durfte ich sprechen. Das ist aber mehr eine Doku gewesen.
Okay. Wo er auch Regie geführt hat?
Ja, als Synchronregisseur sind aber mehr Voice-Over gewesen, die ich gesprochen habe.
Klasse. Bringt mich, wenn du nicht noch was abschließend zu Paul Temple sagen möchtest, jetzt eigentlich zum nächsten Block.
Hau rein, nächster Block, Feuer frei.
Gaming.
Oh ja.
Weil wir hatten jetzt das Hörbuch, wir haben das Hörspiel und ich weiß ja, dass du auch zu ganz krassen Computerspielen, wie man in meiner Generation so schön sagt, oder Videospiele hieß es ja früher, zu Videospielen auch dich beruflich betätigt hast. Ja. Fang mal relativ weit vorne an, weil ich glaube, die wenigsten Leute haben ja eine Vorstellung davon, man macht sowas an und dann geht man davon aus, diese Figuren sprechen das. Aber die haben ja wahrscheinlich vielleicht davor eher Englisch gesprochen oder Japanisch oder was auch immer und auf einmal sollen die dann Deutsch sprechen.
Ja.
Und dann kommst du ins Spiel unter anderem, oder?
Unter anderem, ja. Tja, das ist, wo fängst du an, wo hörst du auf? Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Klassischerweise wird das, wie soll ich sagen? Also im Normalfall ist es so, du hast ein Originalfile vorliegen, oft genug von einem amerikanischen oder zumindest englisch sprechenden Kollegen, den du so ähnlich wie bei einer Synchronaufnahme
dann auf Deutsch interpretierst. Und oft genug ist es auch so, dass die, in einem bestimmten zeitlichen Rahmen bedient werden müssen. Die Files, die du dann sprichst, vertonst. Das heißt, was weiß ich, ein Take hat 3 Sätze zum Beispiel jetzt mal. Und, dieser Take, wie man das nennt, auch im Synchronterminus, der hat, was weiß ich, sagen wir mal, 15 Sekunden. Und dann musst du, wenn du das auf Deutsch sprichst, auch exakt diese 15 Sekunden treffen. Was dir allerdings dabei hilft, ist, dass du die grafische Darstellung der, des Files, die akustische Darstellung natürlich siehst, wie lang das ist. Und dann kannst du dich da so ein bisschen drunter setzen.
Ja. Merk dir mal kurz, wo du bist, weil ich war, du bist ja auch ein ganz großer Nordfrankreich-Fan. Und ich war in Etretat. Das ist Etretat. Mhm. Kennst du diesen Garten in Etretat? Nee,
ich bin noch nie in Etretat gewesen.
Da ist so eine Parkanlage und in dieser Parkanlage hat ein Künstler eine Installation gemacht und zwar genau das, diese Wave-Darstellung, die du gerade besprochen hast, die dir dann hilft, sich zu orientieren. Das sieht ja immer aus wie sowas Gedrechseltes eigentlich, weil das ja dann so diese oben und unten Ausschläge sind. Mhm. Und der hat das Wort Kunst in 150 Sprachen aufgenommen und hat dann den Ausschnitt genommen und ihn getöpfert.
Geil.
Und dann hat er diese getöpferten Ausschnitte, also auf Swahili und auf Afrikaans und auf Koreanisch Kunst ausgesprochen, hat er dann etwa so 50 Zentimeter bis einen Meter, weil dieses Wort ist ja auch in jeder Sprache unterschiedlich lang, in Ton gebrannt und dort in die Bäume gehangen, in den Park. Schön. Und dann gehst du durch diesen Park und es sind Lautsprecher in den Büschen und es würden in diesen 150 Sprachen wird dieses Wort Kunst dir auch vorgesprochen. Und dann kannst du dich so umschauen und überall hängen diese unterschiedlichen Darstellungen. Und das zeigt halt auch, dass es manchmal ganz lang ist und manchmal aus verschiedenen Silben besteht und dann auch nur eine Silbe ist. Ja. Also das fand ich eine sehr schöne Darstellung. Das fiel mir jetzt gerade ein, wenn du dich da orientierst nach dieser Darstellung.
Ja, das ist total schön. Wow, das ist ein Grund mehr, mal nach Etretat zu fahren.
Das ist super schön da. Also letzten Endes ist das genau gegenüber von diesem bekannten Teil. Da steht ja dieser Bogen da rein. Und wenn du in der Bucht genau auf der anderen Seite hochgehst, kannst du auch vom Ort wunderbar hochlaufen, dann landest du automatisch bei diesem Park. Und da ist auch eine ganz schöne alte Kirche mit einem ganz irren Kunstwerk.
Von dieser Kirche habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Ne? Oder beziehungsweise ein YouTube-Video mir angeguckt. Also ich bin ein ganz großer Freund davon, mir von Gegenden, die ich sehr mag, YouTube-Videos anzugucken.
Ja, und da waren wir gerade. Da waren wir gerade, dass du im Endeffekt dieses Timing aufgreifen musst, genau dann diesen Zeitblock ja auch wieder reproduzieren musst. Ich meine, bei 15 Sekunden stelle ich, wobei 15 Sekunden sind auch lang letzten Endes ja schon. Aber wenn das jetzt noch ein längeres Stück wird, dann ist das ja echt eine entsprechend noch höhere Kunst, da auch genau nicht zu früh und nicht zu spät dann anzukommen.
Ja, aber das ist, da gibt es dann bestimmte Erfahrungswerte, wie man, also du siehst ja schon auch während du sprichst, also ich bitte dann meistens den Toningenieur, den Kollegen oder die Kollegin darum, mir das wirklich auch analog unter, also mein Pfeil, den ich spreche, der dann ja auch mein Pfeil, den ich spreche, unter den bereits gesprochenen Pfeil zu legen, damit ich ziemlich genau weiß, wie viel Zeit ich noch habe. Mhm. Und da gibt es schon ein paar Tricks, wie man dann bestimmte Vokale, Silben etc. pp. Zäsuren und so weiter und so fort. Ein bisschen streckt oder ein bisschen kürzt und so weiter und so fort. Und dann, es ist ein bisschen Erfahrung, dass man das schafft, da zeitlich dann auch den Rahmen zu halten.
Welche Spiele waren das, wo du bisher dich da austoben konntest?
Oh, wow. Also wenn ich ehrlich bin, es gibt so viele Spiele, bei denen ich im Laufe der Jahre die Ehre hatte, partizipieren zu dürfen. Deswegen kann ich dir da jetzt gar nicht das ganze Oeuvre nennen, aber der ein oder andere wird sicherlich Battlefield kennen oder so. Und jetzt gerade neu erschienen, ich meine jedenfalls, dass es gerade die deutsche Version davon auch erschienen ist, ist Mord im Orient Express.
Das ist auch als Spiel
abgefahren. Ja, das war auch eine ganz schöne Aufnahme, wo wir ein bisschen die Möglichkeit hatten, so ein bisschen an den Charakteren rumzubasteln, was bei Computerspielen Aufnahmen nicht immer da gegeben ist. Ja, Herr der Ringe haben wir irgendwann auch mal gemacht und genau.
Sind das dann Ensemble-Produktionen? Stehst du da mit mehreren Leuten? Du machst das einzeln?
Also das kann man auch nicht pauschal sagen. Es gibt ein kann man auf YouTube auch sehen, ein Making-of von Battlefield 1 war das, glaube ich. Das
Bist du da mit drin, mitzusehen?
Ja, da bin ich. Auch im Interview sogar.
Ach, da, den Link müssen wir in die Shownotes nehmen,
bitte. Oh Gott, bitte. Nee, bloß nicht.
Doch.
Da hätte ich das mal nicht
gesehen. Ja.
genau, das ist auch schon ein bisschen älter. Nee, da bin ich zu eitel für. Das ist ja schlimm.
Jetzt, okay, also nicht angucken. Ganz wichtiger
Hinweis. Auf gar keinen Fall.
Jetzt nicht danach googeln. Wir nehmen es nicht als Link in die Shownotes.
Nein, feel free to do what you want. genau, und da, das war jedenfalls auch in meinem Fall eine sehr ungewöhnliche Arbeit, auch insofern, als dass es tatsächlich bestimmte Sequenzen in Ensemblearbeit entstanden sind, weil Menschen aus England zu Besuch kamen. Da wurde ein riesengroßes Studio in Ossendorf explizit für angemietet, wo wir in verschiedenen Schichten von Sprechern, also verschiedenen Schichten jetzt zeitlich, was der zeitliche Rahmen ist, reüssieren durften im Optimalfall. und da war ein Kollege aus England oder verschiedene, die dann mit uns versucht haben, möglichst einen organischen Prozess zu schaffen, wie wir das akustisch darstellen sollen.
Ja. Also sowas stelle ich mir ja wahnsinnig schwer vor. Letzten Endes, du bist jetzt in irgendeiner Kampfszene. Oh, nein, oh, scheiße, ja, komm, stopp ihn dir. Oh, ich hab ihn, ja. Das muss man doch, glaube ich, zusammen machen. Also wie will man das dann aus so Schnipseln?
Geht das auch? Das wäre schön, wenn das immer so wäre. Aber also ich komme jetzt noch mal kurz, als ein Beispiel ist, auf Paul Temple zurück, das Hörspiel. Da ist es zum Beispiel so gewesen, dass das Einzige, was wir gemeinsam aufgenommen haben, die Szenen waren, die ich mit meiner Frau gespielt habe. Alles andere musste ich mir tatsächlich erspielen. Mhm. Und so wird heutzutage ein Hörspiel allermeistenteils produziert. Da wird dann, so nennt man das, geixt. Mhm. Das heißt, das wird halt einfach miteinander zusammengeschnitten, so dass du dir deine Spielpartner vorstellst. Mhm. Ich bitte dann zumindest die Regisseure immer darum, dass sie zumindest dir den Text lesen, damit ich darauf irgendwie reagieren kann, weil Reaktion im Schauspiel auch das A und O ist.
Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, dass ich jetzt eigentlich auch gehen könnte. Du führst das Gespräch dann zu Ende und ich gibt dann später die Fragen noch dazu. Aber wir hätten sie vielleicht dann schon mal schriftlich fixieren sollen davor.
Entschuldige. Ich habe jetzt assoziativ einfach mal weiter geplappert.
Nee, also weil das wäre jetzt die Weiterentwicklung praktisch im Podcast-Bereich, weißt du, dass auch beide irgendwie ihren Part separat aufnehmen und man fügt das dann später so zusammen.
Ach so,
ja, darauf wollte ich raus,
weißt du. Ja, okay. Ja, das ist eine gute Idee. Mhm. Das wäre mal ein anderer Ansatz, dass man das nicht nur im fiktionalen Bereich betreibt, sondern auch im Interview.
Ach du, wer weiß, es gibt so durchproduzierte Geschichten. Vielleicht ist es da schon so. Da muss dann auch genau der Werbeslot zur richtigen Zeit kommen und was auch immer. Der Mord im Orient Express und dein Battlefield 1 hatten wir gerade. Vorhin kam ganz kurz das Thema hoch und wir haben es dann aber, oder ich habe es dann gar nicht kommen lassen und habe es übersprungen, das Synchronisieren. Finde ich ja auch interessant. Da stellt sich mir immer die Frage, und das würde ich dich gerne als Profi fragen, du hast jetzt die Möglichkeit, einen super, super Hollywood-Star zu sprechen.
Ja.
Und das ist, der Typ wird jetzt in den nächsten Jahren einen Oscar nach dem anderen irgendwie holen. Hm. Was ist das? Ist das das total große Los oder ist das, kann das auch schwierig sein, weil man letzten Endes dann halt immer, egal was man drumherum macht, die Stimme von Carl Smith ist oder wem auch immer?
Beides. Also ich habe glücklicherweise noch nicht die Erfahrung gemacht, irgendeinen wirklich berühmten Hollywood-Dude sprechen zu dürfen. Glücklicherweise insofern, als dass du natürlich festgelegt bist dann, dass du der bist. Also mal als Beispiel, ich habe mal irgendwann beim WDR gesessen, im Hörspielstudio. Und da gibt es so ein Studio 6 und 7, so einen langen Gang. Und du sitzt dann da und wartest auf deine Aufnahme und irgendwie Kollege XY kommt dann mal diesen langen Gang lang, bevor du siehst, wer das ist. Und es gab diesen einen Fall, wo der Kollege diesen langen Gang lang kam, schöner Satz, und sich mit irgendjemand unterhielt und ich wusste sofort, okay, Mr. Christian Brückner alias Robert De Niro.
Ja, ja, ja.
Und das ist sicher einer der Typen, von dem man einfach sofort denkt, so hey, das ist Robert De Niro oder so. Oder?
Der ja aber auch im Business-Bereich super angesagt ist. Ich habe ihn selber schon gebucht. Also ja. Ich habe ihn auch schon mal was sprechen lassen für ein Event. Und wahnsinnig professionell, ja, wahnsinnig angenehm dabei. Wenn man es haben will, ja, dann kriegt man natürlich genau das Ding. Ja. Aber es ist auch wahnsinnig schwierig. Du bist halt dann sofort, es weckt halt sofort etwas in dir, wo du nicht mehr links, nicht mehr rechts kannst. Irgendwie. Weil man ist da ja auch dann fixiert auf das, was man damit verbindet.
Genau, das ist so ähnlich, wie man dann die Hörgewohnheit bricht, wenn jemand anders Paul Temple spricht zum Beispiel. Aber so rein im ökonomischen Sinne ist es natürlich ein Sechser im Lotto, so, weil das natürlich ein Marktwert ist, den du dann hast. So, und damit im Zweifel dann auch andere Gagen aufrufen kannst und so weiter und so fort, weil das, ja, das ist schon statusfördernd, definitiv. Mhm. Ja. Aber also, ich muss jetzt mal kurz was zu der Synchronarbeit sagen. Ich spreche gar nicht so wahnsinnig viel Synchron, was zum Teil auch daran liegt, dass in Köln der Synchronmarkt gar nicht so wahnsinnig groß ist, im Gegensatz im Übrigen zu dem Game-Markt. Mhm. Und ich empfinde das auch so. Also grundsätzlich, ich sehe mich schon auch immer noch als Schauspieler tatsächlich. Mhm. Habe ich irgendwann mal wahrgenommen. Also ich bin auch immer noch Schauspieler. Also es ist nicht so, als wenn ich gar nicht mehr spielen würde, außer vor dem Mikrofon. Jedenfalls beim Synchronprozess finde ich es eben, du bist noch mehr in so ein Korsett gebunden, etwas bedienen zu müssen, was jemand anderes schon mal dargestellt hat. Mhm. So. Und das bindet, also das, ja, das ist ein bisschen, das ist ein weniger kreativerer Prozess für mich.
Es ist ja auch viel begrenzter, weil letzten Endes du nimmst zwar das Audio weg, aber die gesamte Emotion, die gesamte Art und Weise, wie die Szene entstanden ist, ist ja schon da. Und ja, da musst du dann ja so andocken.
Oder? Ja gut, aber du machst natürlich schon trotzdem auch so dein eigenes Ding draus. Also ne, das ist jetzt auch ein bisschen unterkomplex von mir formuliert gewesen. Dass das, also es ist auf jeden Fall trotzdem ganz toller, hochkreativer Prozess. Das steht völlig außer Frage. Aber sagen wir mal so das rein technische, also im Sinne von Sprecherhandwerk, das rein technische dabei, wirklich so, wie ich das vorhin auch bei bestimmten zeitgebundenen Computerspiel-Vertonungsfiles gesagt habe. So immer die verdammten Lippen genau zu treffen und die Zäsuren dann zu setzen und nicht die Zeit zu haben, was Eigenes zu entwickeln, sondern da zu stehen und einfach auch das abzuliefern, was rein rhythmisch und von der Lippensynchronität her der Kollege dann eben gespielt hat, nachzuspielen oder in, auch auf deine eigene Art dann darzustellen, weil das natürlich auch immer anders ist als das, was dann der Schauspieler, der das vor der Kamera gespielt hat, ist. Was natürlich du bist, der seine Stimme dafür hergibt, aber du lässt dich natürlich sehr davon inspirieren, was er getan hat und so weiter und musst natürlich auch die Situationen darstellen und so. Ne? Aber so das rein technisch-handwerkliche dahinter, irgendwie genau die Lippen zu treffen und so weiter und so fort, das finde ich ehrlich gesagt manchmal weniger sexy, als etwas Eigenes entwickeln zu dürfen, wie zum Beispiel bei einem Hörspiel oder Hörbuch.
Ich finde, dass wir jetzt gerade so dieses Portfolio ganz gut umrissen haben. Und jetzt würde ich nämlich deswegen, weil du das Handwerk gerade zuletzt angesprochen hast, total gerne mal den Bogen schlagen zu deinem Werdegang. Also geh mal kurz in dich und vielleicht für jemanden, der im Alter unserer Töchter ist. Ich überlege, Schauspielerin, Schauspieler zu werden. Wie war denn da dein Weg? Wie bist du denn vorgegangen?
Wow.
Also, so eine ganz kleine Frage.
Ja.
Ich habe sie auch bewusst sehr konkret gestellt.
Ja, ja. Ja, wie war mein Werdegang? Also so rein im professionellen Kontext her kann ich sagen, ja, hatte irgendwann das Glück, mal auf einer Schauspielschule genommen worden zu sein und dann auch auf eine andere gegangen zu sein und da so ein bisschen auf meine Art auch dieses Handwerk zu lernen. Häufig wird mir auch die Frage gestellt, warum ich überhaupt Schauspieler geworden bin. Mhm. Ich stelle mir manchmal tatsächlich die Frage, wozu ich eigentlich Schauspieler geworden bin.
Hast du auf beide Fragen Antworten?
Ja. Willst du sie auch wissen?
Ja, ich würde sie total gerne wissen. Wozu und warum?
Ja.
Wann, wo?
Also sagen wir mal, ein Impuls ist rückblickend sicherlich gewesen, das ist mir erst in der letzten Zeit klar geworden, dass ich bin in einer sehr politischen Familie sozialisiert gewesen. Also mein Vater war auch ist ein sehr politisch agierender Mensch immer schon gewesen. Und bei uns liefen immer irgendwie sehr viele politische Sendungen im Radio und auch im Fernsehen. Und ich bin in einer Zeit, oder wir sind in einer Zeit aufgewachsen, in der so Größen wie Willy Brandt oder Helmut Schmidt oder Herbert Wehner für mich als Kind damals unglaublich beeindruckende Reden gehalten haben. Mhm. Und das ist mir heute klar geworden, dass mich das als Kind unglaublich beeindruckt hat. Vor allem, die konnten sich so herrlich echauffieren. Das fand ich immer total beeindruckend, wie die da standen und sich aufgeregt haben, in einer Art und Weise sich auszudrücken, die mich genauso beeindruckt hat, wie dieses echauffierende, emotionale Element dabei. Mhm. Und ich bin aber auch schon als Kind sehr viel im Theater gewesen, tatsächlich. Meine Eltern haben mich viel mit ins Theater genommen, wofür ich sehr dankbar bin im Nachhinein. Aber ein ganz relevanter Auslöser war die Reden von Politikern. Mhm. Wie bin ich darauf gekommen? Ich weiß, dass mich zur Einschulung, das klingt jetzt irgendwie echt ein bisschen lustig und pathetisch, das habe ich auch irgendwo mal, so werde ich auch irgendwo schon mal zitiert, und das stimmt auch tatsächlich, zur Einschulung der Direktor in der Grundschule mich gefragt hat, was ich denn mal werden möchte. Und dann habe ich gesagt, Bundeskanzler. Ja. Aber nicht, weil ich Bock hatte, diesen Job auszuüben, sondern weil ich das so toll fand, wie der geredet hat, der
Typ. Wie cool.
Und das ist mir jetzt so...
Kannst du noch zuordnen, wer das zu der Zeit war?
Ja, natürlich Schmidt. Aha. Und für Brandt war ich, so alt bin ich jetzt auch wieder nicht, aber... und ja, der hat mich einfach total beeindruckt, der Typ. Wie der geredet hat. Und der ist zum Beispiel auch ein Könner der Zäsuren gewesen.
Ne? Da rede ich jetzt nicht rein, das lasse ich jetzt so wirken.
Genau. Und es war jetzt wirklich ein bisschen konstruiert, wie ich die Zäsuren gesetzt habe, aber ich glaube, man weiß, was ich damit ausdrücken will. Genau, das ist mir immer klarer geworden. Und wozu ich dann diesen Berufswunsch hatte, hat sicherlich auch was damit zu tun, dass ich mir als Kind gerne eine eigene Welt gebaut habe. Und ich auch verstehen wollte, wie andere Menschen funktionieren, glaube ich. Mhm. Weil das wahrscheinlich erst später dazu gekommen ist. Und das sicherlich auch irgendeine Art von Kompensation bedeutet hat, wenn ich ehrlich bin. Und genau. Und dann im Findungsprozess hin zu diesem Beruf mir dann auch irgendwann klar geworden ist, dass so eine Wahrhaftigkeit als Mensch und als Spielender etwas ist, was mich total bewegt. Mhm. Und als Schauspieler kannst du, darfst du auch Dinge spielen und oder darstellen oder beides, die du als Privatmensch so nicht immer darfst. Deswegen sind vielleicht auch tatsächlich die Bösewichte meistens die spannenderen Figuren, mhm. weil man außerhalb der real möglichen Kontexte agieren darf. Du darfst einen widerlichen Massenmörder spielen und holst das aus dir raus. Und also ich habe noch nie einen Massenmörder gespielt, aber ich habe schon mal, einen Psychopathen gespielt oder sowas. Mhm. Und das ist zum Beispiel interessant, sich ein Stück weit zu erkennen und bestimmte Gefühle, so wie ich das vorhin schon beschrieben habe, wie ich das so meine kleine Apotheke im Kopf habe, mhm. wo ich meine Gefühle raushole, die ich für bestimmte Figuren nutze. Mhm. Empfindung ist vielleicht ein schöneres Wort als Gefühle. Und genau, und das hat auch was in meinem Findungsprozess als Mensch, als älter werdender Mensch inzwischen zu tun, mhm. weil ich viele von meinen Erkenntnissen, die ich durch das Handwerk, wie ich Schauspielerei mal gelernt habe, nämlich durch Wahrnehmung, mich selber in meinem Maße irgendwie wahrnehmen kann, darf. Und ich mir dann irgendwann mal die tolle Frage gestellt habe, ist jetzt eher so eine philosophische Geschichte, aber das ist egal. Ich hau mal raus. wie wirst du gelebt haben wollen? Mhm. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich gerne als wahrhaftiger Mensch gelebt haben möchte, also als ehrlicher Mensch, wenn man das ein bisschen einfacher formuliert oder so. Und mit meinem eigenen Stand und ich möchte gern ich sein, ohne die Bösartigkeiten ausleben zu müssen, die in jedem Menschen vielleicht auch stecken. Erstaunliche Formulierung, oder?
Das ist total schön. Deswegen tippe ich das jetzt hier gerade mit, weil das würde ich total gerne auf jeden Fall in die Beschreibung dieser Folge reinpacken. Was mir auch sehr gut gefällt letzten Endes, weil wir die ganze Zeit hier über Schauspielerei sprechen. Wir sprechen darüber, in andere Rollen zu schlüpfen. Du kommst gerade daher zu sagen, warum machst du das? Wozu hast du das gelernt? Und dann kommt sowas wie, ich möchte gerne ich sein.
Ja.
Und ich glaube schon, dass letzten Endes, das eint, glaube ich, viele Künstler, ob es später der Bildhauer ist, der Schauspieler oder wie auch immer, dass im Endeffekt der künstlerische Prozess einem unglaublich viel über sich selbst auch klar macht und klar werden lässt.
Das ist sicher das Entscheidende. Das Entscheidende, worauf es hinauflaufen sollte, meines Erachtens. So. Ja. Also weniger hin von einer. Also man muss imstande sein, sich selbst darzustellen auch. Aber wenn das einzige Motiv ist, seine Eitelkeit darzustellen, dann macht man irgendwas ganz Entscheidendes falsch. Sondern für mich ist die Schönheit vor allem die, sich selber wahrhaftig zu finden. Also, boah, das klingt so fucking pathetisch. Oder so esoterisch oder so, aber.
Ja. Ich glaube, es ist alles gesagt mit dem Satz, was du vorhin gesagt hast, dass letzten Endes du möchtest dann du sein. Und der Weg dahin ist ja nicht leicht. Also wir werden als wir selber geboren, aber sich selbst dann wirklich zu empfinden und wahrzunehmen, da braucht man auch ein bisschen, das ist ein Weg dahin.
Das ist ein Weg, ja, genau. Und interessanterweise wird mir das, je älter ich werde, immer bewusster, wie wertvoll das Ziel auf diesem Weg eigentlich ist, wenn man dieses Ziel dann irgendwann für sich als Ziel erkennt oder so. Und Menschen haben Angst davor, sich wahrhaftig zu offenbaren. Und ich frage mich immer, warum und wozu eigentlich? Und also Menschen haben Angst davor, ihre vermeintlichen Schwächen zu offenbaren. Und ich empfinde das so, dass seine Schwäche zu offenbaren die größte Stärke ist. Und das ist sicherlich auch ein Erkenntnisprozess, der mir in der Schauspielerei sehr hilft. Und der mir auch dabei hilft, irgendwie ist ein doofes Wort, mich sein zu lassen.
Anzuerkennen. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Lass uns jetzt mal zurückdrehen. Wir beide sind jetzt
28?
Ja, Mitte 20 hätte ich jetzt gesagt, irgendwie so. Und sind in Hamburg, haben es auf irgend so ein renommiertes Ding geschafft. Und ich glaube, es ist ja für einen Künstler und gerade für einen werdenden Künstler eh wahnsinnig schwierig, nicht zu sehr links und rechts zu gucken, nicht total zerstört zu sein, wenn dann mal was Doofes in der Zeitung steht oder wenn mal Kollegen irgendwie einen ein Bein stellen oder sowas. Aber das sind, glaube ich, die klassischen Dinge, weil was ja heute noch dazu kommt, ist, dass letzten Endes ja keiner mehr in seiner eigenen Welt alleine lebt, sondern diese Welt ist ja dann auch noch so multiple erweitert durch all diese Kanäle, wo man sich dann ja auch noch befindet. Das heißt, ich bin dann ja damit beschäftigt, nicht nur zu gucken, hat das jetzt funktioniert, was ich da gestern gemacht habe? Was sagt denn jetzt die lokale Zeitung dazu oder was sagen die Leute, mit denen ich im Ensemble bin oder sowas, sondern ich habe diese ganze irre Social Media und was auch immer Geschichte, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, da überhaupt dann Nämlich genau das zu schaffen, was du gerade gesagt hast, diesen Weg zu finden, ihn zu gehen und vielleicht sogar dann Erkenntnis daraus zu gewinnen.
Das sind aber verschiedene Schuhe für mein Empfinden. Mhm. Also aus meiner, ich persönlich, der ich ja 20 Jahre Theater gespielt habe, ich habe die Kritiken immer gelesen. Es gibt auch Kollegen, die Kritiken nicht lesen. Und wenn ich einen Verriss bekommen habe, dann hat mich das wirklich ganz ehrlich nie verletzt. Mhm. Warum hat es mich nicht verletzt? Weil es mir wichtig war, das, was du gerade gesagt hast, mir war es erstmal wichtiger, dass ich selber damit zufrieden bin, was ich getan habe. Mhm. Was dann vom Außen kommt, ist nochmal was ganz anderes. Aber was das Außen angeht, muss man auch differenzieren, weil es natürlich, also mir jedenfalls sehr viel wichtiger ist, was die Kollegen dazu sagen, als das, was irgendeine Presse sagt oder was irgendwelche Zuschauer sagen. Dabei das entscheidende Kriterium war immer, meine eigene Zufriedenheit zu schaffen mit dem, was ich tun darf. So. Und ich glaube, wenn man als darstellender Mensch, wenn man jetzt nicht der totale eitle Egozentriker-Typ ist und einem das komplett scheißegal ist, was, so sollte das jetzt nicht klingen, was ich gerade gesagt habe, dass mir das komplett scheißegal ist oder so, sondern wenn man, das ist ein anderes Motiv, was ich jetzt meine, also wenn du wirklich nur dein eigenes Ego befriedigen willst, das ist ein anderes Motiv als das, was ich gerade meine, wollte ich gerade sagen. Das ist ja langweilig. Aber wenn du selber als einigermaßen bewusster Mensch etwas darstellst und schon weißt, so ein bisschen, wer du bist und warum und wozu du was da getan hast und mit dir im Reinen bist und auf der Bühne oder so oder vom Mikrofon oder vor der Kamera, dann ist das, ist das das Maßgebliche für mich erstmal. Aber die Interaktion mit den Kollegen auf der Bühne zum Beispiel als Theaterspielender, die ist auf jeden Fall wesentlich wichtiger als die Reaktion von einem Kritiker oder so, für mich jedenfalls.
Aber das ist doch auch ein total hehrer Wert letzten Endes an Theaterspielen, dass es meines Erachtens wenige Kunstformen gibt, die so unmittelbar sind. Also ein Maler ist erstmal, der kann noch so viele Schichten übereinander packen und das Teil wieder stehen lassen, jahrelang es dann irgendwann finalisieren, bis er dann sagt, das ist jetzt das, was ich jetzt zeigen will. Ein Musiker hat auch die Möglichkeit, mit dem Radiergummi ranzugehen oder nochmal Aufnahmen neu zu machen. Wenn du wirklich auf der Bühne stehst und sagen wir mal auch jetzt gerade in einem Ensemble spielst, dann hast du ja eine Art der Unmittelbarkeit, die kaum zu toppen ist. Also das ist eigentlich, was fällt mir sonst noch ein? Ein musikalisches Konzert letzten Endes, genau, wo das dann auch so ja, direkt ja, ist. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man das wirklich... wir sind ja noch so ein bisschen bei dem Wozu. Wozu eigentlich? Und wozu führt ja dann auch dazu, von was profitierst du? Du profitierst, glaube ich, natürlich schon davon, dass du viele Möglichkeiten hattest zu sehen, wie reagiere ich jetzt? Wie bleib ich jetzt drinnen? Wie kriege ich jetzt die Kurve? Wie geht's jetzt weiter? Das sind ja alles Sachen, die im Endeffekt auch so einen Flow in einem Theaterstück dann ja auch ausmachen und die natürlich auch über Erfolg oder Scheitern des Stücks dann ja auch mitbestimmen. Das oft üben zu können, ist, glaube ich, auch ein Privileg.
Was oft üben zu können, das habe ich
wirklich auch zu spielen, also wirklich auf der Bühne zu stehen und zu spielen. Mhm. Weißt du, das ist ein Riesenunterschied. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt, sagen wir mal, ich schaffe das, wahnsinnige YouTube-Videos zu produzieren, die Milliarden Menschen begeistern und alle wollen das sehen oder meine Instagram-Reels gehen total viral. Aber ich habe da ein Produktionsteam dahinter, die das irgendwie so glatt bügeln und machen oder sowas. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was passiert, wenn du wirklich das live machst. Und wenn du wirklich
das stimmt. Aber was du gerade gesagt hast, ist ein ganz entscheidendes Kriterium und ein ganz entscheidender Unterschied zu ja, den, was, also was weiß ich, wenn du ein YouTube-Video machst oder so. Du übst, du probst ja. Mhm. Das heißt, du stehst 6 Wochen lang da und probst das Stück. Und dann weißt du schon ziemlich genau, was du dann tust, bevor du das öffentlich tust. Was nicht heißt, dass du nicht trotzdem unglaublich ausgeliefert bist. Mhm. Aber du weißt schon ziemlich genau, was du da tust, weil das einfach im Rahmen einer Inszenierung ja stattfindet, die, deren Prozess 6 Wochen im Zweifel gedauert hat, bis du dann da stehst und das spielst. Und in diesen 6 Wochen ist es so optimiert worden, dass es im Zweifel professionell funktioniert, das auch vor Menschen darzustellen. So. Und darauf kannst du dich dann auch verlassen. Und das weißt du auch. Aber es ist natürlich trotz allem wesentlich unmittelbarer, als wenn ich jetzt zum Beispiel alleine vor Mikrofon sitze oder vor der Kamera sitze, unmittelbarer insofern, als dass es natürlich die Reaktion des Publikums gibt. So, die unmittelbare Reaktion. Wenn ich ein Hörbuch spreche, dann lese ich vielleicht mal irgendwo eine Rezension von irgendjemandem, ob er es irgendwie mochte oder nicht mochte. Und das ist halt nicht unmittelbar in dem Moment so, dass der Typ mir sagt, Alter, ich fand das jetzt total scheiße, was du da gemacht hast. Sondern das lese ich dann erst irgendwann ein paar Wochen später vielleicht.
Und das ist für mich so eine permanente Genugtuung momentan. Es gab ja während der Pandemie ausreichend Stimmen, die gesagt haben, die Menschen werden nicht zurückkommen, die Menschen werden Angst voreinander haben, die Menschen werden sich meiden. Mhm. Und wenn man sich jetzt umschaut, ich habe ganz im Gegenteil oft das Gefühl, dass noch viel mehr genossen wird und aufgenommen wird und wirklich partizipiert wird an dem, was angeboten wird.
Ja, das ist ganz toll, dass du das gesagt hast, weil ich finde, so rein soziologisch gesehen, versuche ich mir zumindest immer zu sagen, ich wollte gerade sagen, einzureden. das könnte tatsächlich auch rein soziologisch gesehen ein Hoffnungsschimmer sein, wie die Welt, wie die Interaktion unter uns Menschen in Zukunft weitergeht, weil wir nämlich tatsächlich diesen Pandemie, dieses Pandemie-Thema hatten und die Vereinsamung der Menschen und da jetzt tatsächlich einen gewissen Erfahrungswert drin haben. Ich habe an mir selber auch wahrgenommen, dass ich ein totales Nachholbedürfnis nach sozialer Interaktion nach diesen paar Jahren hatte. Und ja, um da jetzt mal zum Beispiel auf das Thema KI zu sprechen zu kommen, was ja sicher auch ein großes Damoklesschwert ist, was über der sprechenden Branche vor allem schwebt. So. Und da habe ich so ein bisschen die naive Hoffnung, dass wir diesen Erfahrungswert Corona und die Vereinsamung der Menschen da dass wir das wissen und sehen und darüber vielleicht klar sind, hey, vielleicht ist das in Zukunft doch so, dass die Menschen auch nach analogerem Erfahren sich irgendwann wieder sehnen werden. Mhm. So. Was nicht heißt, dass es in ein paar Jahren sicher ein Riesenproblem für diese Branche sein wird und es auch jetzt schon anfängt, ein Riesenproblem zu sein. Aber interessanterweise ist es ja noch so, was heißt interessanterweise? Logischerweise ist es noch so, dass eine KI eben nicht imstande ist, selbstständige Gefühle, Schrägstrich Empfindungen zu generieren. Mhm. Aber Sachtexte beispielsweise, irgendwelche Erklärfilme oder so, sind ja jetzt schon wirklich.
Naja, aber KI wird zum Beispiel jetzt schon sehr massiv eingesetzt bei Callcentern, ja. Sodass Gespräche von KI mitgehört werden, ja, und menschliche Callcenter-AgentInnen hingewiesen werden an bestimmten Punkten, dass sie doch jetzt reagieren sollen.
Ja, das habe ich auch gehört. Ja.
Und das ist, finde ich, total abstrus, ja, weil es im Endeffekt zeigt, dass was da an Verschwendung stattfindet letzten Endes. Also, dass da eine menschliche Ressource sitzt, die aber wahrscheinlich aus irgendwelchen Gründen, Stress, Unterbezahlung, scheiß Briefing, was auch immer, irgendwie schlechte Arbeitsbedingungen, dann jetzt unterstützt wird auf diese Art und Weise. Also das ist schon sehr, sehr abstrus letzten Endes.
Total, total. Also ich bin, um das, um zu dem Thema Gefühlsempfindungs generieren, im Kontext mit KI noch mal was zu sagen. Ich bin diverse Male tatsächlich angesprochen worden von Studios, die mich gefragt haben, ob ich Bock habe, eine KI zu trainieren. Mhm. Und zwar nicht so, dass man dann, dass dann hinter die KI meine Stimme genutzt hätte, sondern explizit dazu, der KI Gefühle beizubringen. Wie man, wie Gefühle in einer Stimme klingen oder so. Mhm. Und das habe ich immer kategorisch abgelehnt, aus wahrscheinlich nachvollziehbaren pragmatischen Gründen. Das heißt, das läuft aber schon längst. Mhm. So. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich glaube ich, für 1 oder 2 Stunden jeweils für solche Geschichten gebucht werden sollte. Für, mhm, ehrlich gesagt, auch einen Witz an Gage, was auch noch dazu kam, wo ich gedacht habe, okay, dann wollt ihr mich auch noch über den Tisch ziehen. Das ist ja richtig geil. Und nein, also nicht die Studios wollten mich über den Tisch ziehen, sondern am Ende der Endkunde, wie ich das empfunden habe, in so einem Kontext hätte dann schon richtig Geld fließen müssen, wenn man sowas denn tut. Das haben dann offensichtlich irgendwelche Kollegen getan. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn man 1 oder 2 Stunden meine Stimme und meine Gefühle, die meine Stimme herstellt, aufnimmt, dann hat man natürlich einen relativ begrenzten, eine relativ begrenzte Kapazität an Möglichkeiten, auf die man zurückgreifen kann von der KI.
Du warst zu einer Zeit, die du jetzt genauer selber vorstellen kannst, in einem Rahmen, den du genauer vorstellen kannst, in den USA. Mhm. Recht früh in deinem Leben. Und mich würde total interessieren, ob du später festgestellt hast, dass es Punkte gab, die du mit im Köcher hattest, sagen wir mal, für deinen künstlerischen Weg später, ob da auch Grundlagen mit reinkamen.
Wow, das ist eine wirklich gute Frage, finde ich. Ich bin so ganz klassischerweise mit 16 für ein Jahr in den USA gewesen und habe da so ein Highschool-Jahr absolviert und habe dann da dankenswerterweise einen Jahrgang überspringen dürfen, weil ich Europäer bin und war und man annahm, dass ich gut in der Schule bin, was gar nicht stimmte. Aber jedenfalls habe ich dann auch meinen Highschool-Abschluss da gemacht, um so mal irgendwie so einen Rahmen darzustellen, warum und weshalb ich da war.
Ich meine, Highschool-Abschluss dort machen ist ja schon intensiv. Das ist ja mehr, als wenn man mal so da ein bisschen ein paar Wochen da war.
Genau. Also ich bin da zur Schule gegangen, zur Highschool gegangen und habe dann tatsächlich auch meinen Highschool-Abschluss da gemacht. Mhm. So. Aber um auf die Frage zu kommen, ob mich das irgendwie später in meinem beruflichen Werdegang geprägt hat, das, wie gesagt, finde ich eine total gute Frage, weil es tatsächlich so ist. dass es mich total geprägt hat. Das hat mich sehr geprägt in meiner Geschmacksfindung. Genau, also ich habe da sicher, ich habe meinen Geschmack da gefunden an vielen Dingen. Mein Geschmack an Musik weiterentwickelt und auch zu etwas manifestiert, was heute noch da ist. Mein Geschmack an moderner Kunst. Ich hing damals ziemlich viel mit so Skatern rum und die haben mich sehr, sehr inspiriert. Und es waren einfach super Leute. Ich hatte totales Glück, weil das irgendwie fand ich damals jedenfalls so die einzigen interessanten Leute waren in meinem Alter, die es damals in Greensboro, North Carolina so gab. Und meine erste Gastfamilie, ich habe die dann irgendwann gewechselt, weil die doch ein bisschen doof waren, um das mal so unterkomplex darzustellen, fanden das auch gar nicht cool, dass ich mit so komischen Punkrock-Skater-Kids rumhing und so, weil das so, das war, ja, so, der Vater, der Mann war so der Chef vom Krankenhaus und das ist in den USA was ganz Tolles.
Chef.
Super Chef. Und also es waren sehr wohlhabende Leute und die Mutter, die Frau, war unfassbar stolz darauf und hatte da, ich weiß nicht, was zu kompensieren mit ihrem Stolz und kam nicht so ganz damit klar, dass ich so als 16 so ein kleiner freaky Typ war, der Sex Pistols T-Shirts getragen hat. Und man muss dazu sagen, die hatten zwei kleine Kinder und das fanden die gar nicht cool, dass ich solche crazy Sachen trug. vor ihren kleinen Kindern. Und die fanden das auch gar nicht cool, dass ich dann irgendwie so in der Mall von irgendwelchen Punk-Kids angesprochen wurde, weil ich die halt kannte, weil es waren Freunde von mir. So. Und genau. Und die haben mich total geprägt und inspiriert, was so Graffiti-Kram anging, was so bestimmte alternative Rockmusiken anging und meine damalige Freundin hat auch schon eine gigantische Plattensammlung gehabt und wir kannten also die Leute, die so im College Radiosender Mucke aufgelegt haben und die wussten dann auch, wer dieser crazy Typ da aus Deutschland ist, der irgendwie einstürzende Neubauten und so Shit hört und dann hatte ich tatsächlich auch mal...
Gab es Schallplatten von den Neubauten?
Ja, klar gab es Schallplatten von den Neubauten. Die hatte ich aber nicht, ich hatte das alles auf Kassette, pragmatischerweise, weil ich einen Kassettenrekorder hatte, als ich in den USA war. Und jedenfalls durfte ich dann auch mal selber auflegen in dieser College-Radiostation. Da bin ich bis heute, wie du vielleicht merkst, immer noch wahnsinnig stolz drauf. Und das hat mich hier sehr geprägt. Und mein ästhetisches Verständnis für bestimmte Dinge sehr mit beeinflusst. Und ich bin auch immer noch so... Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich so diese alternative Welt in den USA damals kennengelernt habe, die ich immer noch sehr schätze. Und deswegen auch als vielleicht etwas linker sozialisierter Mensch, linkssozialisierterer Mensch oder so, immer noch so den Impuls habe, wenn man dann so im Zuge von Trump und so weiter und so fort über die USA so pauschale Urteile trifft, habe ich immer noch so sofort den Impuls, da irgendwas zu verteidigen, weil es für mich viel zu komplex ist, das Land, als dass man das über so einen wie Trump reduzieren dürfte, könnte, sollte. Und mich hat einfach immer so das alternative Leben, die alternativen Künstler, die Freaks, die Spinner, die haben mich interessiert in den USA.
Hast du von Moby Vegan Punk Rock Movie gesehen? Nee. Moby selber kommt ja aus der Punkrock-Szene, ja. Und hat während...
Ich habe mal gesehen mit einem Punkrock-Konzert in Hamburg damals noch, als ich zur Schauspielschule gegangen bin.
Ja, und er hat während der Pandemie, hat er selber, wir hatten es vorhin drüber, das wird vielleicht nicht so gut, wenn man alles selber macht, aber er hat alles selber gemacht. Er hat einen 90-Minüter gemacht über Punkrock. Und das ist wahnsinnig sehenswert. Also das ist in guter Auflösung for free auf YouTube zu sehen. Schau dir das an, du wirst es lieben. Also diese ganzen Zusammenhänge mit Social Standing, gesunde Lebensernährung, Kritik an der Gesellschaft und das halt an all den ganz, ganz frühen Bands festgemacht, die dann halt praktisch da gezeigt werden und dann heute irgendwelche, er hat sie natürlich auch alle nochmal so fürs Mikrofon gekriegt für irgendwelche Statements jetzt, also ist sehr sehenswert geworden.
Toll, wie heißt das?
Vegan Punk Rock Movie oder Vegan Movie Punk Rock, also es ist so eine, die vier Worte so zusammen und Moby, du wirst es finden. Super. Und sehr, sehr sehenswert. Ja, ich habe wegen USA gefragt, weil mein Eindruck ist auch schon immer, ich hatte ja, wie ich 10 war, war mein bester Freund der Sohn von GIs, also von amerikanischen Soldaten, und ich lebte da so im Süden von Nürnberg. Und wenn man da irgendwie in die PX gefahren ist, also in diesen Armeesupermarkt im Endeffekt, das war alles so weit voraus zu dem, wie es dann später hier kam, mit irgendwelchen Ghetto-Blastern und andere Musik und andere Sachen. Und das war ja nur ein ganz, ganz, ganz kleines Fenster, was mir da aufging. Aber ich glaube, wenn man da wirklich gelebt hat, hat man ja auch, ich glaube, was die USA immer unglaublich gut gemacht hat, ist halt, Talente zu fördern im kreativen Bereich. Also du kannst gut organisieren, okay, dann ist es vielleicht eher das, dass du dich darum kümmerst. Du bist eher der halt jetzt ein Instrument spielt, du wirst dich nehmen wir für die und die Rolle und die spielst du dann und das halt schon so in so einem schulischen Rahmen irgendwie ganz anders, denke ich, als es im Großteil der Schulen wahrscheinlich immer noch hier ist.
Oh ja, da kann ich tatsächlich was zu sagen, weil ich ja die Erfahrung selber auf der Highschool gemacht habe. Mhm. Also es ist so, dass du schon die Möglichkeit hast, viele künstlerische Fächer zu belegen, was ich auch getan habe. Mhm. Also ich habe da auch sehr viel Theater gespielt tatsächlich. Und ich hatte so Fächer wie Art of Film zum Beispiel, mhm, wo wir Filme analysiert haben und oder ich hatte eine Journalismusklasse, wo wir die Schulzeitung geschrieben haben und so weiter und so fort. Da hat man mich aber als Deutscher nicht so ganz ernst genommen. aber ich durfte dann mal, was weiß ich, erzählen, warum und weshalb ich jetzt gerade in den USA bin und wie das so gesorgt. Also ich durfte da so einen Artikel über mich selber schreiben, um mich mal so ein bisschen vorzustellen, den Kollegen Rednecks. Das ist jetzt ein bisschen böse, aber egal. Genau. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dummerweise ist es so, dass dieses Punktesystem, was es da auch gibt, solche künstlerischen Fächer nicht so viele Punkte abwerfen.
Ah, okay. Ja.
Aber es gibt diese Fächer. Mhm. Ja. Also, genau. Und du kannst deinen Highschool-Abschluss damit machen, aber wenn du zu viele von solchen Fächern hast, dann hast du am Ende nicht genügend Punkte. Mhm. Deswegen musst du dann auch noch so lustige Dinge wie Mathe und was weiß ich was klassischerweise dazu nehmen, damit du auch die Legitimation, damit sich das dann auch in bürgerlichen Kontexten manifestiert, dass du ein braver Bürger bist. Der nicht nur so Spinnkram betreibt.
Ich bin so ein bisschen an dem Punkt, dass ich mir sage, wir haben den Bogen super gespannt letzten Endes von deinen nächsten 14 Tagen oder was es sein wird, über alle möglichen Ausformungen deiner Profession, über den Werdegang, jetzt nochmal diesen Sprung über den Teich. Haben wir was verpasst? Haben wir was vergessen? Haben wir was, was du noch gerne mit reinnehmen möchtest, bevor wir hier auf Stopp drücken?
You're the boss. Ich bin der Wahnsinn. Ich freue mich total, dass wir uns unterhalten. Vielleicht sage ich noch dazu, Rüdiger und ich sind alte Freunde und wir haben jetzt auch viel über Musik gesprochen. Wir haben auch gerne und viel Musik zusammen gemacht.
Ja.
Und ich freue mich, dass wir uns gerade auch in so einem Rahmen treffen und ich mit dir reden darf. Und ich bedanke mich total.
Ach Gott, wie süß, dass du mit mir reden darfst. Ja, klar. Aber ich habe tatsächlich überlegt, ich habe ja hier so ein Intro- und Outro-Trailer für den Erntehelfer und habe ja auch noch Tapes irgendwie hier aus der Feuerwache oder was auch immer, echt? Wo wir irgendwie was gemacht haben.
Echt, das hast du noch?
Ja. Aber ich glaube, ich werde es jetzt hier nicht reinpacken. Aber ich werd wirklich mal nachgucken, ja. Was sich da noch auftreiben lässt.
Gerne.
Es ist so ein Schuhkarton. Ich habe noch ein altes Telefunken-Tape-Deck, was funktioniert. Und einen Schuhkarton mit Kassetten. Hast du noch ein Tape-Deck hier?
Nee, ich habe keins hier. Ich wollte mir tatsächlich auch wieder eins anschaffen, habe ich letztens überlegt. Mhm. Ich überlege gerade, ob wir eins in der Eifel haben, aber ich glaube auch nicht. Kassetten kommen wieder. Ist das cool?
Klasse.
Ja, klasse. Das ist super. Ja. So ein merkwürdiges Medium, aber eigentlich total cool, weil das so trashig ist.
Ja, wer weiß, vielleicht geben wir diese Folge dann auch mal als Tape raus. Als Sonderedition.
Ja.
Au. Super.
Ich bin letztens aus Berlin mit dem Zug zurückgefahren und bin ins Gespräch gekommen mit einer jungen Frau, die ernsthaft, also die war vielleicht Mitte 20 oder so, die hat einen Walkman dabei gehabt und Kassetten auf ihrem Walkman gehört. Und dann habe ich gesagt, das ist ja crazy. Wieso hörst du mit einem Walkman noch? So, ja, das ist die coolste Scheiße. Ich hätte ja keine Ahnung, wovon ich rede. Und so. Dann habe ich gesagt, wow, ich habe noch einen wasserdichten Sony Walkman aus der Zeit. Wow, den darfst du niemals wegtun. Das ist der coolste Scheiß überhaupt.
Ja, absolut. Also ich habe noch Mixtapes von Freunden von früher und so. Und letzten Endes, so ein Mixtape, du weißt es selber, das war ja teilweise ein wochenlanger Prozess. Also man musste es ja wirklich eins zu eins aufnehmen. Das bedeutet, du hast dann einfach die Nadel an die richtige Stelle, hast dann auf Record gedrückt und dann war das nächste Stück da drauf. Und dann hast du noch eins und noch eins. Und dann irgendwann hatte sich die Beziehung zu diesem Mädchen, für das du die Mixtape schon machst, so geändert, dass vielleicht das vorletzte Stück nicht mehr so richtig passt. Aber heutzutage hättest du dann einfach irgendwie die Reihenfolge nochmal schnell per Drag and Drop, aber Pustekuchen, dann hieß es wieder zurückspulen und nochmal einen anderen Song und alles nochmal neu aufbauen. Also das war so eins zu eins. Das ließ sich nicht überspringen.
Doch, also ich habe dann schon auch mal irgendwann so ein Lied neu aufgenommen. Das hatte nur, wenn das Lied, was vorher drauf war, länger war, dann war auf einmal irgendwie am Ende des einen Liedes auf einmal so, bring, irgendein Gitarrenriff da drin, was überhaupt nicht mehr dazugehörte, sondern zu dem Lied, was...
Das hätte ich ja nie akzeptiert. Das hätte ich bei meinem Mix.
Ja, ich habe dann auch immer versucht, das zu löschen, aber manchmal ist dann noch so ein Akkord übrig geblieben oder so.
Super. Ich glaube, wenn wir uns jetzt weiter in unsere Tape-Kiste vergraben, dann wird das noch lange werden. Ich schau mal, was ich da noch habe.
Gerne.
Wir machen dann noch mal eine Behind-the-Scenes-Folge.
Sehr gerne.
Danke, Matthias. Es hat echt Spaß gemacht,
dir
so mal am Stück zuzuhören. Klasse.
Ja, danke dir.
Echt super.
Ganz toll, dass du da bist.
Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.